HR Info. Wissenswert.
Im Frühjahr 1944 wurde der Frankfurter Zoo bei einem Luftangriff fast völlig zerstört. Viele Tiere starben im Bombenhagel, fast alle Gebäude und auch das Gesellschaftshaus brannten vollständig aus. Das Zoogelände blieb geschlossen und auch ein Jahr später, als Frankfurt bereits unter US-Verwaltung stand, sollte das so bleiben, und zwar auf Dauer. 1945 hat die Frankfurter weiß Gott andere Sorgen, als ausgerechnet den Zoo wieder aufzubauen. Wäre da nicht Bernhard Cimek zur rechten Zeit in die Stadt gekommen? Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Es ist wohl nicht übertrieben, ohne Cimek wäre das Zoogelände in Frankfurt vermutlich eingeebnet und mit Wohnhäusern bebaut worden. Warum es anders kam, das geht unter anderem aus Akten im Frankfurter Stadtarchiv hervor. Hören Sie jetzt also die Geschichte, wie Bernhard Cimek den Frankfurter Zoo rettete.
Wenn man über Tiere redet im Fernsehen, dann bekommen immer die Leute den Eindruck, so ein netter, freundlicher alter Herr. Und sehr viele Leute sagen mir, was ich sie beneide, dass sie mit Tieren zu tun haben. Die haben keine Weltanschauung, keine Nationalgefühle, die sind ehrlich und anständig. Ja, schön wär's. Wenn man für Tiere was erreichen will, muss man sich eben sehr mit Menschen auseinandersetzen. Das heißt, man hat also zwar sehr viel mit netten Menschen zu tun, aber eben auch sehr viel Kämpfe durchzustehen.
Professor Bernhard Cimek, der ehemalige Frankfurter Zoodirektor. Bis in die späten 80er Jahre hinein war er in Westdeutschland der bekannteste Zoologe, vor allem durch seine vom Hessischen Rundfunk produzierte Fernsehsendung Ein Platz für Tiere. Cimek stammte aus Oberschlesien und hat Tiermedizin studiert. In den letzten Kriegsjahren war er einer militärischen Dienststelle in Berlin zugeordnet. Dort wurde er im Reichsernährungsministerium gebraucht als Experte für Geflügelzucht und für die Eierkonservierung. Anfang 1945 wurde seine Berliner Wohnung von der geheimen Staatspolizei durchsucht. Das veranlasste ihn zur Flucht aus Berlin. In den Akten der Frankfurter Stadtverwaltung befindet sich eine eidesstattliche Erklärung, der zufolge Bernhard Cimek wiederholt in Berlin versteckte Juden mit Lebensmitteln versorgt hat. Über Detmold schlug sich Cimek nach Frankfurt am Main durch. Im Jahr 1962 hat er das so geschildert.
Als Soldat hatte ich es mit Vielist und Tücke fertiggebracht, mich von den Amerikanern nicht gefangen nehmen zu lassen. Ich habe meine Pistole beim amerikanischen Soldaten gegen ein Fahrrad eingetauscht und bin dann durch die amerikanische Armee bis Frankfurt gefahren und kam dort an zu einem guten alten Bekannten und fand den zu meiner Überraschung als neuen Oberbürgermeister von Frankfurt vor. Musste also nächsten Tag mithelfen, Frankfurt zu regieren und wollte immer diesen Zoo, der schon seit 2 Jahren geschlossen war. Und sowohl die deutsche Verwaltung wie die Amerikaner sagt mir, sind ja völlig töricht, sich jetzt um Affen zu kümmern, wo wir keine Schulen haben und so weiter. Ich habe also 3 Monate gearbeitet, um dann nicht das Ernährungsamt übernehmen zu müssen oder Polizeipräsident sollte ich auch einmal schon, war schon ernannt dazu und so. Und habe dann den Zoo, der nun ganz verbombt war und seine Tiere verloren hatte, übernehmen dürfen und habe ihn wieder aufgemacht.
Und das wirklich im Alleingang. Der gute Bekannte hieß Wilhelm Holbach und hatte vor dem Krieg das Frankfurter Illustrierte Blatt geleitet. Für diese Zeitung hatte Cimek regelmäßig unterhaltsame verhaltensbiologische Artikel geschrieben. Bürgermeister Holbach engagierte Cimek am 18. April 1945 als persönlichen Referenten. Ohne Bezahlung, aber immerhin wurde er nun mit regelmäßigen Mahlzeiten versorgt. Von Bürgermeister Holbach ist im Frankfurter Stadtarchiv unter anderem dieser Aktenvermerk verwahrt.
Ich bin der Überzeugung, dass der Zoologische Garten bald wieder die wichtigste Erholungs- und Bildungsstätte Frankfurts sein wird, zumal andere wertvolle Kultureinrichtungen unserer Stadt vorerst noch ausfallen, auch der Palmengarten zur Zeit der Bevölkerung verschlossen bleibt. Mit der Ingangsetzung der Aufbaumaßnahmen und der Betreuung des Zoologischen Gartens auf dem wissenschaftlichen, tiertechnischen und technischen Gebiet beauftrage ich den Tierpsychologen Herrn Regierungsrat Dr. Cimek und ernenne ihn mit Wirkung vom 1. Mai 1945 zum kommissarischen Zoodirektor.
Und da natürlich niemand für Wiederaufbau eines Zoos in den Zeiten etwas ausgeben wollte, habe ich das Gelände erstmal genutzt, um das Geld einzunehmen. Habe also ein Zeltzirkus auf diesem Trümmergelände aufstellen lassen. Und auf diese Weise haben in dem Frankfurter Zoo alle berühmten Leute gesprochen. Es gab keine andere große Räumlichkeit in Frankfurt, also Adenauer und Eisenhower und Benjamin Gilli und wer überhaupt Klang und Namen hatte. Und jeder, wenn die im Zoo auftraten, mussten die Leute vorher Zooeintritt zahlen. Und auf diese Weise habe ich also die Mittel aufgebracht, um diesen Zoo wieder langsam aufzubauen.
Genau genommen gab es selbst im Jahr 1947 noch keinen Frankfurter Zoo, sondern an seiner Stelle eine Art Vergnügungspark. Sein Grundstück am Rande der Frankfurter Altstadt war nämlich derart stark zerbombt, dass es ab 1944 gesperrt geblieben war.
Der Krieg hatte wie eine riesige Faust zugeschlagen. Das Gelände war von Bombenkratern zerrissen, der Millionenbau des Gesellschaftshauses genauso vernichtet wie das Aquarium. Der Weiher hielt kein Wasser mehr, es waren kaum Tiere übrig geblieben. Der Zoo war im April 1945 so elend, so herabgekommen, dass die Gefahr seiner völligen Auflösung bestand.
So beschrieb es damals die Frankfurter Neue Presse. Und Jimek selbst hielt fest:
Beim Frankfurter Zoo hat es sich besonders schlecht ausgewirkt, dass er fast im Zentrum der Stadt liegt und dass auf dem Gesellschaftshaus Flakgeschütze aufgestellt worden waren. Von den Tieren waren sämtliche Aquarien- und Terrarientiere, alle kleineren und größeren Raubkatzen getötet. Und von den übrigen Tieren ebenfalls 5/6. Der Gorilla und das Spitznashorn starben noch im März 1945 infolge der mangelhaften Unterbringung in den dächerlosen Häusern. Fast sämtliche kleineren Tiere wurden in den unruhigen Überbrückungswochen noch durch eingedrungene bewaffnete Personen abgeschlachtet.
Die wenigen verbliebenen Zoowärter waren machtlos, denn auch die Frankfurter Polizei war natürlich von den US-Behörden entwaffnet worden. Bernhard Jimek sorgte im Sommer 1945 daher zunächst dafür, dass einige der völlig zerstörten Tiergehege abgerissen und die Bombentrichter eingeebnet wurden. Die paar lebenden Zootiere brachte man in den noch halbwegs brauchbaren Käfigen provisorisch unter. Ab September 1945 wurde der Zoo zum Vergnügungspark umfunktioniert, zum größten weit und breit.
Die von uns eingeschlagene Linie ist zwangsläufig. Durch den Wegfall der städtischen Zuschüsse und die Notwendigkeit, die Gebäude neu zu errichten und den Tierbestand aufzufüllen.
Im Juli 1945, in den ersten drei Wochen nach der Wiedereröffnung, kamen bereits 35.000 Reichsmark in die Zookasse. Die Frankfurter konnten endlich wieder ohne Angst vor Bombenangriffen ausgehen. Und da es kaum etwas zu kaufen gab, hatten die Frankfurter auch genügend Bares in der Tasche.
Es wurden im Garten Varieté-Veranstaltungen von Trapezkünstlern und Seiltänzern, Rollschuh- und Rhönradsportlern und Akrobaten durchgeführt und durch besondere Plakate angekündigt. Ebenso konnten wir die ersten Feuerwerke seit 6 Jahren in Deutschland abhalten. Da ein Saal fehlte, führten wir im September bis Oktober auf der leidlich erhaltenen Terrasse des Gesellschaftshauses Tanzveranstaltungen mit einer sehr guten Tanzkapelle von 16 Solisten durch. Da im Dezember der Besuch erfahrungsgemäß fast auf den Nullpunkt sinken musste, bauten wir vom 1. Dezember bis 1. Januar einen Weihnachtstrubel mit mechanischen Vergnügungen auf. Elektrische Autobahn, Schlittenbahnen, Kasperletheater, Karussells und so weiter. Die Geschäfte der Schausteller wurden zum Teil weither aus Dörfern des französischen Gebietes herbeigeholt, wo sie während des Krieges eingelagert waren. Trotz des kalten und regnerischen Wetters hatten wir einen Dezemberbesuch von 100.000 Personen.
Im Rechenschaftsbericht für das Jahr 1945 hat Bernhard Jimek auch den Wiederaufbau des Tierbestands festgehalten.
Unter den noch vorhandenen Tieren traten infolge der mangelnden Unterbringung, Pflege und Fütterung noch weitere Verluste ein, insbesondere unter den Fischfressern, da frische Fische trotz aller Bemühungen nicht aufzutreiben waren. Gleich in den ersten Wochen, bevor Post, Telefon und Bahn in Betrieb waren, sind wir mit Lebensmittellastwagen nach verschiedenen Stellen Deutschlands gefahren, um noch greifbare Zootiere für uns zu sichern.
Und dann sind wir so auf Tierfangexpeditionen gegangen in den ersten Monaten nach dem Krieg. Ich habe mir von den Amerikanern einen Passierschein nach Neustadt ausstellen lassen. Die haben ja ebenso wenig Geografiekenntnisse von Deutschland gehabt, ja, wie wir von Amerika. Da es viele Neustadts gibt in Deutschland, war ich immer auf dem Weg nach Neustadt.
Und so konnten aus Halle und Leipzig noch Braunbären, Puma, junge Löwen, Murmeltiere und Waschbären geholt werden. Von einem süddeutschen Zirkus wurden 3 indische Elefantenkühe gekauft, von einem anderen 3 ausgewachsene Mähnenlöwen. Ferner Adlerarten, verschiedene Fuchsarten, Ziergeflügel, Papageien, 2 Kamele
und Dutzende andere Tiere. Mehr als 100 Stück. Zoodirektor Bernhard Jimek war ein Organisationstalent erster Güte und unmittelbar nach dem Krieg im Grunde auch einer der erfolgreichsten Frankfurter Unternehmer. Ein Protokoll des Magistrats der Stadt aus dem Jahr 1946 hielt fest:
Da die Stadt die alten Zuschüsse nicht mehr geben kann, muss also der völlig zerstörte Betrieb auch die Mittel zur Wiederbeschaffung der heute sehr teuren Tiere und zum Wiederaufbau aller Tierhäuser, Gehege, Leitungsanlagen, Restaurants, Gesellschaftshaus und so weiter selbst beschaffen. Tatsächlich hat der Zoologische Garten in dem einen Jahr seit seiner Eröffnung weit über 1 Million zusätzliche Einnahmen für diesen Zweck erreicht. Der Tiergarten ist heute zwangsläufig zum erheblichen Teil eine Art Vergnügungspark für Frankfurt und Halbhessen geworden. In vielen seiner Betriebszweige, also Tanz, Varieté, Zirkus, Theater, Schaustellerbetriebe und so weiter, steht er im Wettbewerb mit der freien Wirtschaft.
Jimek ließ Zirkusleute und Tierhändler bei sich zu Hause übernachten. Er verköstigte sie auf eigene Kosten mit gutem Essen, das er sich aus einem wiederhergestellten Zoorestaurant besorgte, und der Umgehung der Zwangsbewirtschaftung von Lebensmitteln, aber immer für den guten Zweck, den Frankfurter Zoo voranzubringen.
So konnten so ungeheuer einträgliche Geschäftsabschlüsse wie das Heranholen der einzigen noch vorhandenen Achterbahn, der Dauervertrag mit einem Zirkus, jeder Zirkusbesucher zahlt vollen Zooeintritt, nur durch das häusliche Opfer von Dr. Jimek erreicht werden, der diese Repräsentationen aus eigener Tasche tragen muss.
Die einzige in Deutschland noch vorhandene Achterbahn kam auf die ehemalige Ponykoppel und die an den Zoo angrenzende Thüringer Straße wurde kurzerhand dem Zoo zugeschlagen, als Standort für Autoscooter, Geisterbahn und diverse andere Buden.
Die Schaustellergeschäfte werden von Zeit zu Zeit gewechselt. Wir sind bemüht, von den noch vorhandenen Zuggeschäften diejenigen zu uns in den Zoo zu bekommen, die für Frankfurt und das hiesige Gebiet völlig neu sind. In dem neu hergerichteten Saal der Gesellschaftshausruine gastieren Varietés, Märchen, Theater, Tanzveranstaltungen. Zurzeit richtet Werner Fink ein kleines Theater im Zoo darin ein. Auf der Terrasse spielt jeden Nachmittag eine Konzertkapelle. Anschließend gibt Kapellmeister Betzold Tanzveranstaltungen mit Sondereintritt. Eine weitere Kapelle spielt im Park in einem großen Tanzzelt.
So konnte man es 1946 in Jimeks Rechenschaftsbericht nachlesen. Das kleine Theater im Zoo existiert übrigens auch heute noch am gleichen Ort seit Anfang 1946.
Außerdem fanden zusätzlich an den Sonntagvormittagen Boxveranstaltungen und an den Nachmittagen des Oktobers Märchenveranstaltungen statt. Im Oktober wurden statt des Zirkusprogramms Ringkämpfe vorgeführt. Dadurch, dass der Inhaber des Zirkus Hoppe zurzeit mit der treuhänderischen Verwaltung des Zirkus Krone beauftragt ist, kamen auch viele interessante Tiernummern in den Zoo, zum Beispiel mit motorradfahrenden Bären und die große Tigergruppe, die letzte, die zurzeit in Deutschland besteht.
Auch ein Kino wurde im Zoo eröffnet und an den großen Straßenbahnhaltestellen ließ Jimek Informationskästen aufstellen. Auf handgeschriebenen Plakaten wurden die Veranstaltungen im Zoo beworben, und zwar auf Papier, das Jimek persönlich aus ehemaligen deutschen Armeebeständen requiriert hatte. Futter für die Zootiere bezog er nach einigem Hin und Her auch aus dem Offizierscasino im Hauptquartier der US-Streitkräfte, neben dem ehemaligen IG Farbenhochhaus.
Alles, was wir überhaupt über das Leben dieser Wildtiere wissen, ist in zoologischen Gärten beobachtet und ist in Zoos aufgeschrieben worden. Und auf diese Weise dienen also die Tiere, die hier im zoologischen Garten leben, dazu, ihren freien Brüdern in Afrika oder in Indien oder in Deutschland das Leben zu erhalten und ihnen zu helfen.
So hat Bernhard Jimek im Jahr 1952 in einer Schulfunksendung sein Engagement für den Erhalt des Frankfurter Zoos begründet. Freilandforschung an afrikanischen oder asiatischen Wildtieren wurde tatsächlich erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg in nennenswertem Umfang betrieben. Und auch auf dem Gebiet des Artenschutzes war Bernhard Jimek ein Vorreiter. Ironischerweise waren es gerade seine Reisen zwecks Tierbeschaffung für den Frankfurter Zoo, die Jimek zum weltweit ersten Fürsprecher für die bedrohten Tiere Afrikas gemacht haben. Sein persönliches Engagement in Afrika, sein mit einem Oscar ausgezeichneter Film über die Serengeti und die durch ihn gesammelten Gelder haben ganz maßgeblich zum Erhalt der afrikanischen Wildtiere beigetragen.
Aber vielleicht darf ich dadurch hinzufügen, dass wir, wenn wir uns für Elefanten und Löwen und Giraffen in Afrika einsetzen, wir in keiner Weise menschenfeindlich sind, sondern dass wir durch dieses Interesse und diese Hilfe für die afrikanische Tierwelt, ich glaube, in vieler Hinsicht den Afrikanern, die mir und allen, die wir da unten zu tun haben, sehr ans Herz gewachsen sind, wahrscheinlich besser helfen als durch eine ganze Reihe jetzt moderner Wirtschaftsmaßnahmen.
Bernhard Cimek in einer Aufnahme aus dem HR-Archiv. Schon vor Beginn des Zweiten Weltkriegs hatte Cimek für eine überregionale Zeitung verhaltensbiologische Essays verfasst. Nachdem er in Frankfurt heimisch geworden war, knüpfte er an diese Arbeiten an, allerdings für den Hörfunk vom Hessischen Rundfunk. Aus den frühen 50er Jahren sind einige seiner Schulfunksendungen in unserem Archiv erhalten geblieben. Und einen Ausschnitt aus einer davon bringe ich Ihnen jetzt zu Gehör. Es geht um Bettwanzen.
Wisst ihr, man redet nicht gern über Wanzen unter feinen Leuten. Und trotzdem spielen die Wanzen bei uns europäischen Völkern eine viel größere Rolle, als man für gewöhnlich zugibt. Sie sind schon ein Problem. Und trotzdem muss man überhaupt erst mal etwas Näheres von ihnen wissen. Zum Beispiel stimmt's nicht, dass sie unsere menschliche Haut, wer weiß wie weit, riechen und uns nachgelaufen kommen, um uns das Blut abzusaugen. Sie können die Haut von uns nur 2,5 Zentimeter weit riechen. Aber trotzdem marschieren sie sehr weit, um uns nachts zu plagen. Sie laufen nur immer ihre alten, gewohnten Wege an der Wand lang und man kann sie deswegen verhältnismäßig leicht reinlegen. Wenn man also die Bettstelle, die in einer Ecke des Zimmers steht, einfach über Nacht nach der anderen Ecke stellt und natürlich dafür sorgt, dass im Bett selber keine Wanzen sind, dann dauert das oft über eine Woche, bis die Wanzen im Zimmer gefunden haben, wo sich ihr Blutspender neuerdings die Nacht über aufhält. Dann allerdings, wenn sie ihn dann gefunden haben, dann kann er sich auf was gefasst machen, denn dann sind sie ziemlich verhungert. Und ob man nun das Licht brennen lässt oder Insektenpulver ins Bett streut oder sich mit Insektenöl einreibt, das macht verhältnismäßig wenig. Denn diese Wanzen sind ziemlich gut bei Fuß. Sie laufen von ihrem Schlupfwinkel in einer Nacht ohne weiteres 20 Meter bis zum Bett und wieder zurück. Und sie können ganz hübsch schnell laufen. So ein Wanzerich, der marschiert in einer Minute 4 Meter weit, während eine Laus zum Beispiel es in derselben Zeit nur auf 33 Zentimeter bringt. Und sie können ausgezeichnet aushalten, wenn sie mal keine Nahrung haben, also keine Menschen, die sie melken können. Eine Wanze kann 38 Wochen lang hungern in einem Zimmer, das geheizt ist. Und wenn es gar kalt ist in der Wohnung und ungeheizt, dann verfallen sie in eine Art Kältestarre und dann können sie noch viel länger ohne Nahrung aushalten, sogar jahrelang. Allerdings sind sie nicht so schlau, wie man ihnen oft nachsagt. Manche Leute behaupten nämlich, wenn man ein Bett mit den Füßen in kleine Schälchen aus Öl stellt, dass sie dann die Wände hochmarschieren, an der Decke langlaufen und sich von oben in das Bett reinfallen lassen. Das ist aber sicher eine falsche Beobachtung, denn Wanzen fallen oft von der Decke runter, wenn man das Licht anknipst. Und auf der Bettstelle sieht man sie dann auf den weißen Bezügen natürlich leichter, als wenn sie unten auf dem dunklen Teppich liegen. Man muss also, wenn man Wanzen sicher in einer verwanzten Stube schlafen will, tatsächlich nicht nur die Füße des Betts in Öl stellen, sondern muss da oben noch 4 Latten machen und ein Packpapier oben drüber und die Ränder mit Fliegenleim bestreichen. Und auf diese Weise hat es ein sehr genauer Mann tatsächlich fertiggebracht, seine Wanzen einmal in seiner Wohnung einfach auszuhungern. Aber das dauert, wie gesagt, jahrelang. Wenn so eine kleine Wanze ausgeschlüpft ist aus dem Ei, dann sieht sie schon genau aus wie eine große, hat genau dieselben Gliedmaßen, nur ist sie eben viel kleiner und ist noch ganz weiß, hat also nicht diese prächtige mahagonibraune Farbe, wie sie die großen Wanzen haben, sondern sie ist weiß und hat rote Äugelchen. Sobald sie das erste Mal Blut getrunken haben, sind sie dann knallrot und sehen aus wie rote Beeren. Es gibt übrigens auch hellbraune Wanzen, die ganz prächtig aussehen, wo die Wanzengelehrten sich drüber entzücken über diese seltene Farbe. Dann gibt's manchmal welche mit roten Beinen. Und wenn man eine frisch gehäutete Wanze in Kälte setzt, dann wird sie nicht braun, sondern wird leuchtend rot und wird erst allmählich im Laufe der nächsten Wochen wieder braun. So eine Wanzenfrau legt täglich 2 bis 3 Eier, in ihrem ganzen Leben etwa 350 Stück. Und wenn so ein Wanzenkind, das ausgekrochen ist, einmal Blut gesaugt hat, dann hat es genug Nahrung zu sich genommen bis zu der nächsten Häutung. Und zu der pumpt es sich ganz voll Luft und macht dann einen Buckel, nimmt den Kopf tief und dann platzt seine Haut am Rücken an einer vorgezeichneten Stelle einfach auf und das kriecht raus aus seiner Haut, wie eine Hand sich aus dem Handschuh herauszieht bei uns. Und tatsächlich passiert es manchmal, dass diese Haut an einem Füßchen der kleinen Wanze hängen bleibt. Und wenn dann die neue Haut schon erstarrt, dann kann das passieren, dass die Wanze bis zur nächsten Häutung dauernd ihr Kleid noch hinter sich herschleppt und nach sich zieht. Und was wir manchmal als tote Wanzen so hinter einem Sofa oder irgendwo finden, das sind meistens gar keine toten Wanzen, sondern sind die leeren Häute, die Wanzen abgeworfen haben. So eine kleine Wanze ist in 1 bis 2 Monaten, wenn sie sich etwa 4-5 Mal gehäutet hat, schon wieder ausgewachsen und legt dann schon wieder Eier. Und so eine Wanze lebt etwa 3/4 Jahre und kann auch bis 1,5 Jahre leben. Das ist also kurz, so ein Wanzenleben. Und wenn dieses Wanzenleben schön gewesen ist, dann hat es nur aus Blutsaugen bestanden und aus Schlafen. Das ist so das Ideal, was sich Wanzen vorstellen. Bei einem Mal Saugen entzieht uns so eine Wanze etwa 1/5 Gramm Blut. Und wenn 180 Wanzen gleichzeitig auf einer Maus Blut saugen, dann ist die Maus tot. Man macht das nämlich, wenn die Wanzengelehrten das Leben der Wanzen erforschen wollen und wie man sie bekämpft und wie man mit ihm umgeht, dann ist es den meisten Leuten nicht sympathisch, die Wanzen dadurch zu ernähren, dass man sich die auf den Arm selber setzt und sich da das Blut von den Wanzen abzapfen lässt, sondern man setzt das gern Mäusen auf den Schwanz. Man darf dann also nicht zu viel Wanzen auf einmal an eine Maus setzen, sonst fällt sie um. Auch wir Menschen, uns bekommt das auch nicht ganz gut, wenn wir zu viel Wanzen auf einmal bei uns saugen lassen. Ein Forscher zum Beispiel, der sich gleichzeitig 100 Wanzen an den Arm angesetzt hatte, der bekam hinterher Herzklopfen und konnte nicht recht sehen, nur noch undeutlich sehen. Das liegt nicht daran, dass er das Blut verloren hat, denn das macht nicht so viel aus bei einem Menschen, sondern liegt an dem Wanzengift, dass die Wanzen uns einspritzen, damit das Blut nicht gerinnt, wenn sie es uns absaugen. Denn ihr Stechrüssel ist 500 Mal so dünn wie die feinste Nadel einer Injektionsspritze, womit wir Medikamente eingespritzt bekommen, sodass wir also gar nicht merken, wenn eine Wanze uns sticht. Sondern dass es uns juckt, das liegt an dem Wanzengift, das die Wanze in diese Einstichstelle hineinspritzt, um die Blutgerinnung zu verhindern, denn sonst würde ja das Blut diesen ganz feinen Wanzenrüssel, diese feine Injektionsnadel, sehr leicht verstopfen. Wie gesagt, es ist weiß Gott keine Schande, Wanzen zu bekommen. Man kann die eingeschleppt bekommen durch alte Bücher, die man antiquarisch kauft, durch gebrauchte Möbel, durch antike Möbel, durch Teppiche. Wanzen zu bekommen und Wanzen zu finden bei sich zu Hause ist also wirklich keine Schande und man braucht das nicht zu verbergen. Aber es ist eine Schande, Wanzen zu haben. Denn es gibt heute ausgezeichnete Mittel, um Wanzen wegzubringen. Und nur wer unsauber ist, wer nichts unternimmt, wer sich keinen Kammerjäger bestellt und sonst nichts tut, bei dem bleiben die Wanzen dann Wochen und Monate und Jahre. Und das ist wirklich eine Schande.
HR Info. Wissenswert.
Aus dem Jahr 1954 hörten Sie Ausschnitte aus einer Schulfunksendung des Hessischen Rundfunks von und mit Professor Bernhard Jimek. Die Bezeichnung Schulfunk wurde übrigens Anfang der 90er Jahre für altmodisch erklärt. Seitdem heißen diese HR-Sendungen Wissenswert. Und falls ich Sie neugierig gemacht habe auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.